Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Achtsam. Mit Mai Höeng und Diane.
Ein ganz wichtiges Thema ist ja achtsam Partnerschaften führen. Wir haben in den letzten 4 Jahren schon die eine oder andere Folge zur Liebe gemacht, zu Beziehungen, zu Beziehungen zu verschiedenen Menschen. Und heute wollen wir über wieder mal das achtsame Führen einer Partnerschaft sprechen. Mai Höeng, erzähl du doch vielleicht nochmal, wie es jetzt zu diesem Thema nochmal kam. Das ist nämlich auch eine ganz schöne Geschichte.
Ja, ich fand das ganz toll. Also wir haben ja vor ein paar Wochen quasi oder Monaten unseren ersten Live-Podcast. Das war auch so schön für uns, dass wir einfach mal die HörerInnen persönlich sehen konnten, mit euch gemeinsam ins Gespräch kommen konnten und dann im Anschluss haben 2 von euch uns erzählt, dass ihr die Folgen zur Akzeptanz-Commitment-Theorie ganz toll fandet und ihr habt uns dann erzählt, dass es auch ein Buch gibt über ACT in der Partnerschaft, also in der Liebe. Das kannten wir noch nicht und dachten, huch, das nehmen wir auf jeden Fall auf in unsere Liste und so kam das Thema heute zustande. Also vielen, vielen Dank.
Genau, also die Folgen von ACT, das waren ja 2, das war eine Doppelfolge, die kamen wirklich gut an. Also tatsächlich, die wurden super oft geteilt auch, also die haben krasse Abrufzahlen, irgendwie scheint das was zu sein, was gut in Resonanz mit euch gegangen ist und da satteln wir jetzt also noch einen drauf. Dr. Mai Höeng ist Verhaltenstherapeutin und Psychologin und macht immer die wunderbaren Übungen am Ende für uns alle. Vielen Dank nochmal an dieser Stelle.
Gerne.
Da bin ich schon mal ganz gespannt auf die heutige Übung. Und ich bin Diane, ich bin Moderatorin und Autorin und Keynote-Speakerin zu all diesen Themen und wir lieben es, über diese Themen zu sprechen, auch auf Bühnen jetzt neuerdings. Also jetzt sind wir richtig warm geworden und haben quasi 3 Veranstaltungen innerhalb von kürzester Zeit gemacht auf Bühnen und sind mit euch da ins Gespräch gekommen. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Je mehr wir mit euch auch ins Gespräch kommen, desto lebendiger wird das auch alles, weil wir haben wieder schöne Ideen bekommen für eure Achtsamkeitspraxis, wie ihr das so macht und so. Also, Partnerschaften achtsam pflegen, liebe ich das Thema, denn wer wirklich eine Partnerschaft führen möchte, die über Jahre sich erstreckt, und ich sage mal, viele haben dieses Bedürfnis und diese Sehnsucht nach einer festen, langen und achtsam gepflegten Partnerschaft. Nicht alle natürlich, ist völlig okay, aber eben viele Menschen. Und da wollen wir mal heute genau hingucken, was jetzt also ACT mit der Liebe zu tun hat.
Ja, und ich finde, also es heißt zwar Partnerschaften, aber natürlich die Dinge, die wir heute besprechen, das kann auch für Freundschaften gelten, ne? Also wenn ihr da was rausziehen wollt, finde ich das auch super. Und im Endeffekt all das, was wir erzählen, gilt ja auch in Partnerschaft mit uns selbst auch natürlich. Ne? Das ist auch ganz schön. Und ich fand, der erste Punkt in dem Buch, vielleicht sollte ich das mal sagen, das Buch heißt ACT der Liebe mit Hilfe der Akzeptanz- und Commitment-Therapie unnötige Kämpfe beenden, Differenzen klären und die Beziehung stärken von Russ Harris. Also fand ich super, viele Übungen drin und wir gucken uns ein paar Aspekte heute an. Und es fing erstmal damit an, was ich sehr, sehr schön fand, dass sie gesagt haben, wir müssen erstmal alle akzeptieren, dass Schwierigkeiten innerhalb einer Partnerschaft oder intimen Beziehung einfach super normal ist. Und die hatten dann diesen Vergleich, wenn wir ein Haus besitzen, haben wir natürlich Instandhaltungskosten wie Heizkosten, Wasser, Strom. Oder wenn wir Kinder haben, Windeln, schlaflose Nächte. Und wir wissen das natürlich auch. Und ähnlich ist es auch mit intimen Beziehungen, dass ein gewisses Maß an Stress und Schmerz auch normal ist. Aber wenn wir das so nicht akzeptieren, verneinen, die Augen zumachen, dann können wir ja auch nicht daran arbeiten.
Ist das witzig, wie sich das manchmal ausgeht? Ich habe heute Vormittag, vor unserer Aufnahme jetzt hier, einen Podcast gehört. Ich höre ja auch gerne so amerikanische Sachen so über Psychologie und so. Und da ging es genau darum. Lustig. Und da hat der Mann gesagt, überall, in jeder Religion, sei es Buddhismus, sei es Christentum, sei es Islam, in jeder Religion ist immer klar, dass Leben auch Leiden heißt. Für etwas und an etwas, am Verlust von anderen Menschen und für etwas, für das man kämpft. Ne? Dann gibt es diese Sisyphus-Sage oder wie auch immer aus der Bibel, die Metapher, dieses Bild, die Geschichte, der den Stein immer hochrollt. Und also das Leiden heutzutage, wo wir alles mit einem Klick kriegen, einfach, wir wollen gern das Leiden auslöschen und merken immer, dass es nicht funktioniert, weil wir wollen, dass alles reibungslos läuft. Ich habe ja hier eine App dafür und ich kann mir die Lebensmittel liefern lassen und ich kann mir mit der App alles kaufen und besorgen und organisieren. Und dieses Denken geht in alle möglichen anderen Bereiche des Lebens dann auch. Und wenn es dann nicht so funktioniert wie mit einer App, wie zum Beispiel Beziehung führen oder wenn Babys nachts schreien und die Windeln voll haben und man sie stillt oder was auch immer man mit denen macht, schmusen oder denen eine Flasche machen. Ja, also dass viele Sachen des Lebens eben nicht mit einer App lösbar sind. Klingt so ein bisschen witzig, aber ist, glaube ich, wirklich durch unseren modernen Lebenswandel etwas, was man wirklich sagen muss, ne?
Ja, man muss das sagen, ist so wichtig. Auch dieser Vergleich, den finde ich sehr, sehr gut. Wir denken, die Lösungen sind so einfach herzustellen. Es gibt einfach auch Situationen, da gibt es keine Lösung. Ja, das ist dann einfach so, weil es einfach dazugehört. Und in der ACT sprechen die von Erlebnisvermeidung. Also wenn wir zum Beispiel unangenehme Gedanken, Gefühle, wenn wir das vermeiden wollen und vor allen Dingen auf lange Sicht immer wieder unterdrücken. Genau das führt dann zu Erkrankungen, Psychopathologien und Problemen, wenn wir dem offen gegenüberstehen. Ja, das kennt ihr meistens auch, ne? Wenn ihr das dann radikal akzeptiert habt, ne? Die Bahn kommt einfach nicht. Ja gut, dann hole ich mir jetzt einen Kaffee und setze mich halt hin, anstatt mich halt des Todes zu ärgern, dass die Bahn jetzt nicht kommt. Das ist dann immer etwas besser, oder? Also das ist eine Erfahrung, die ich immer wieder mache, auch immer wieder in den Therapien. In dem Moment, wo die Menschen sagen, okay, ich wende mich dem zu, ich gucke dem jetzt in die Augen, dann ist es einfach ein bisschen besser schon.
Und ich liebe diesen Begriff, der ja da auch in diesem Zusammenhang aufkommt, psychische Flexibilität. Weil es gibt ja dieses Bild, man sagt, Resilienz ist, das ist aus der Materialforschung, ob ein Material resilient ist, also ob es wieder in seinen Normalzustand kommt. Ich sehe aber immer so einen jungen, dünnen Baum. Wenn der Wind weht, dann geht der zur Seite, der Baum, aber er schnellt natürlich wieder in die Mitte. Er ist biegsam, er ist jung, er ist nicht groß und schwer und bricht oder so, sondern er biegt sich einfach mit dem Wind und geht dann wieder in seine normale, also gerade, wie auch immer, Position zurück. Und das ist auch psychische Flexibilität für mich, ne? Dieser bewegte Baum.
Genau, ne? Dass wir uns anpassen können, vor allen Dingen in Kontexten. Und oft ist es so, das ist ja die Grundidee von der Akzeptanz-Commitment-Therapie, wenn wir verharren, wenn wir versteift sind in einer bestimmten Bewältigungsform oder so und eben nicht von Kontext zu Kontext hin und her wechseln können, dass wir dann Schwierigkeiten haben, auch langfristig. Und diese Prinzipien übersetzen sie quasi in Beziehung, dass sie sagen, wir sollten auch oder es wäre gut, wenn wir in Beziehung psychisch flexibel sind. Und was genau meinen Sie damit? Einmal meinen Sie damit die Fähigkeit, psychisch präsent zu sein. Das heißt, letzten Endes achtsam zu sein. Also, dass wir wirklich offen sind für die Erfahrungen im Hier und Jetzt mit so einer neugierigen Haltung, sich einlassen können, ne? Wenn mir jemand gegenüber ist. Was tut die Person gerade? Aber auch, dass wir offen sind für schmerzhafte Erfahrungen, Gedanken und Gefühle, ne? Und wenn wir wirklich da sind, dann können wir diesen Einfluss, den schmerzhafte Gedanken und Gefühle haben, quasi verringern. Eben zum Beispiel mit diesem Bahnbeispiel. Ne? Also wenn wir wissen, hey, das passiert halt ab und zu, ja, dass die Bahn zu spät kommt oder dass wir auch mal Konflikte haben und das zerstört uns jetzt nicht, wenn wir da bleiben und nicht wegrennen, dann leiden wir einfach weniger.
Hat es auch was damit zu tun, würdest du das sagen, dass man ja oft in Partnerschaften, sei es jetzt Beziehungen, ja, also Liebesbeziehungen oder Freundschaften oder so, oder vielleicht auch Eltern-Kind-Beziehungen oder was, das sind ja auch Partnerschaften quasi, dass wir zu oft uns ändern wollen gegenseitig, dass wir nicht akzeptieren, dass jetzt mein Partner so und so ist und dass wir deswegen an unseren Partnern rumkritteln oder Kindern oder Eltern oder wie auch immer und versuchen mit unserem Tun und mit dem, was wir sagen, sie zu ändern? Also hat das auch was mit psychischer Flexibilität zu tun, würdest du das sagen?
Ja, unbedingt. Ich denke auf jeden Fall, also dass wir ein Regelwerk haben, ja, wir denken, wenn das und das passiert, muss das und das folgen, ist doch klar. Wir haben Erwartungen, ne? Das sind vielleicht eigene Bewältigungsstrategien, die wir für uns irgendwie in der Vergangenheit gefunden haben, die gut funktioniert haben, aber wenn wir das auf den anderen übertragen und gar nicht so sehen, die andere Person hat andere Erfahrungen gemacht und sie bewältigt einfach Situationen anders und auch der Kontext erfordert etwas anderes, dann sind wir überhaupt nicht flexibel. Wir sind total eingefahren in dieser Bahn und denken, Regel eins und eins muss übersetzt werden und wenn der andere es nicht macht, falscher Partner oder du musst dich jetzt ändern. Und das ist nicht flexibel.
Ja, okay, ja. Also sich wirklich einzulassen auf den anderen Menschen. Wir haben ja auch schon eine Folge über Respekt gemacht. Da spielt es ja auch mit rein, wirklich zu den anderen wahrzunehmen, so wie er ist, ne? Und da erstmal hinzugucken und zu sagen, was sind deine Bedürfnisse, aha, wie bist du drauf und so. Du hast noch Reflexionsfragen mitgebracht. Wofür sind die?
Diese Reflexionsfragen, die haben die im Buch beschrieben, ganz oft, wenn Menschen eine Paartherapie zum Beispiel aufsagen, die stellen diese ACT-Therapeuten oder in diesem Fall der Autor Russ Harris, weil die Patienten mit diesem Konflikt kommen und die haben sich so sehr in diese Geschichte, in dieses Narrativ verfangen, teilweise der andere versteht mich nicht, ich verstehe ihn nicht, ja, und dann sind nur noch die Konflikte da und die Problemfelder, also die Aufmerksamkeit ist wieder hier an der Stelle auch total verengt und diese Reflexion Fragen, die beziehen sich auf den Anfang der Beziehung. Ne? Also da sind dann Fragen dabei wie, wie habt ihr euch kennengelernt? Was fandest du abgesehen vom Aussehen am attraktivsten an ihm oder ihr? Oder was habt ihr gemeinsam getan? Oder was hat deine Partnerin, dein Partner gemacht, dass diese Unternehmung angenehm macht? Und ja, was vermisst du aus der Anfangszeit am meisten? Und was würdest du sagen, sind die größten Stärken deines Partners? Und da einfach mal in eine andere Perspektive auch reinzugehen und sich das auch zu erlauben, ja, und nicht nur so ganz verharrt zu sein in diesem nichts läuft mehr, die Person versteht mich nicht und halt sehr so klagsam zu sein.
Genau in diesem Ding sind wir ja meistens drin, wenn man, ich habe schon öfter auch mit Paartherapeuten und Therapeutinnen gesprochen, irgendwie Interviews gemacht oder wie auch immer, Recherche, und die haben immer gesagt, eigentlich kommen immer alle, wenn es zu spät ist, in die Paartherapie.
Ja, genau.
Also,
ja, ja.
Das wissen die auch alle, weil erst wenn es richtig, richtig weh tut, geht man diesen Schritt, sich Hilfe zu holen. Und all die vielleicht Jahre oder Jahrzehnte vorher dachte man, es wäre alles normal. Und das ist aber eigentlich die Zeit. Man sollte eigentlich mit einer vermeintlich glücklichen Beziehung zur Paartherapie gehen.
Ne? Unbedingt. Also ich habe oft diesen Vergleich auch gelernt, dass eine Beziehung ja wie eine Pflanze ist. Und du gießt sie ja auch nicht erst, wenn sie am Sterben schon ist, sondern von Anfang an braucht sie Wasser, Dünger und auch Sonne. Und kontinuierlich, und wir dass wir das auch lernen. Ne? Also ja, eigentlich sollte man, wie du sagst, glücklich schon hingehen.
Und da gibt's eben auch 5 grundlegende Prozesse in diesem Pflegen, ja. Wenn wir, das ist so ein schönes Bild, da bleiben wir jetzt mal dabei. Also unsere Beziehung, die wir achtsam pflegen wollen, ist eine Pflanze. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten, ne. Wenn wir bei der Pflanze bleiben, dann ist es natürlich gießen, sie in die Sonne stellen, vielleicht mal auf den Balkon stellen, vielleicht mal Dünger reinmachen oder so, ne. Und wenn wir das auf dem Schirm haben und so als Bild mitnehmen, vielleicht aus der heutigen Folge, dann könnt ihr euch auch gerade mal fragen, braucht meine Beziehung gerade einen Dünger oder ein bisschen Wasser oder ein bisschen Luft oder ein bisschen Sonne? Und was wäre das also in der Beziehung, diese Pflege?
Genau, also hier in diesem ACT-Buch beschreiben die es quasi von der anderen Seite. Was wären also quasi so die Schädlinge, die die Beziehung angreifen? Ne? Also das Erste, was sie sagen, ist zum Beispiel, wenn Leute anfangen abzuschalten einfach. Ne? Die sind nicht mehr verbunden mit dem anderen, ja, nicht mehr mit so einer offenen Haltung in der Beziehung. Da ist Abwehr oder auch vielleicht Feindseligkeit. Und da sagen sie, diese Achtsamkeit ist halt total wichtig, dass ich lerne, in der Beziehung nicht die ganze Zeit das Handy da zu haben. Und das ist ja so krass, ja, wenn ich essen gehe mit meinem Freund, wenn wir uns umschauen, wie viele Handys einfach da sind, dann guckt jeder auf sein Handy und denkt so, boah, das ist eure Date Night. Ich weiß ja nicht, ne? Und es passiert so schnell irgendwie, ne? Aber dass man sich erinnert, was können wir machen als Pflege, damit wir wieder Verbundenheit spüren, ne? Das Zweite ist dieses automatische Reagieren. Und da schreiben sie, je automatischer sie als Partner reagieren, umso wahrscheinlicher handeln sie auf schädigende Weise, die ihre Beziehung eher zum Ersticken bringt, als ihr Leben einzuhauchen. Das fand ich auch krass irgendwie, ne? Heftig, ja. Aber oft ist es so, wenn wir sehr gestresst sind, ne, und dann irgendwas so runterfahren. Wir sagen vielleicht Dinge, die wir auch nicht unbedingt so meinen, aber in diesem Stressmodus, Reizreaktion, wir sehen irgendwie, Haushalt ist nicht gemacht oder so und dann zack, feuern wir irgendwas los. Und da so eine Pause uns zu erlauben, das wäre quasi das Antidot.
Und das ist ja auch Achtsamkeit.
Ja,
also wirklich
unbedingt.
Achtsam mit sich selber, mit dem Moment und mit der anderen Person umzugehen, bedeutet eben nicht automatisch zu reagieren. Ich habe auch mal ein Gespräch geführt und da hieß es ja, aber was ist denn daran schlimm, im Automatikmodus zu sein? Unser Gehirn möchte ja immer Energie sparen und deswegen macht machen wir viele Dinge, ohne darüber zu reflektieren. Klar, wenn wir jetzt übers Gehen nachdenken würden, würden wir nicht weit kommen. Und bestimmte Dinge müssen wir machen, ohne darüber groß nachzudenken, damit wir das schaffen alles, was wir so vorhaben am Laufe des Tages. Aber eben das Umgehen mit dem Partner, der Partnerin oder eben unserem Freund, unserer Freundin, wie auch immer, sollte vielleicht nicht so auf Automatikmodus laufen.
Und auch da wieder diese Flexibilität. Es gibt manchmal Situationen, wir verspätet sind und der Flug ist in 2 Stunden, ne? Und jeder hat so sein Skript. Okay, ich packe jetzt, du lädst das ein, ich mach dies. Dann sind wir vielleicht eher in diesem Automatischen drin, aber dann auch wieder rausgehen können. Und oft sind wir dann aber verharrt in einem Modus, nämlich in diesem Automatismus. Und die Flexibilität bedeutet, wir können hin und her schwingen, so wie wir es gerade brauchen.
Ah, ja. Sehr gut, sehr gutes Bild. Sehr schön. Und dann geht's weiter mit der Vermeidung. Und da ist wieder dieses schöne Wort Erlebnisvermeidung. Vermeidung, das finde ich so lustig und das klingt so mega therapeutisch.
Ist es auch ein sehr therapeutischer Begriff, wenn wir mit Erlebnissen sind, natürlich Erfahrungen gemeint auf Verhaltensebene, aber auch Gefühle und Gedanken, dass wir diese Tendenz haben, Unangenehmes zu vermeiden und es zeigt sich einfach in Studien, je höher diese Erlebnisvermeidung ist, dass es auch im Zusammenhang mit Depressionen, Angst, Stress, aber auch Abhängigkeitserkrankungen natürlich steht, also Suchtmittel, man kann sich aber auch anders ablenken, ne, mit Handy und so weiter. Oder was sie da auch beschreiben ist, wenn wir einfach nicht gewillt sind, unsere Komfortzone zu verlassen. Ja, die Komfortzone ist zwar comfortable, weil wir sie kennen, in- und auswendig, aber manchmal tut die uns auch gar nicht gut, wenn wir so ganz eingeengt sind. Ne?
Und dann im Verstand sein, also heißt das zu viel denken, heißt das zu viel negatives Denken oder heißt das auch alles, was man denkt, als Wahrheit anzunehmen oder alles vielleicht?
Ich glaube, alles, was du gerade gesagt hast. Also tatsächlich, dass wir einfach glauben, weil der Verstand, der plappert sehr viel, der denkt sich sehr, sehr viel aus, so ne, präfrontaler Kortex. Fluch und Segen, ne? Einerseits können wir sehr viel erbauen und fantasieren, Visionen oder so. Andererseits geht's ja auch in diese Katastrophenrichtung. Wenn wir da sehr viel daran so festhalten, uns nicht distanzieren können, sehen wir vielleicht unseren Partner, unsere Partnerin auch aus einer sehr kritischen Linse und kommen von dieser Story nicht weg. Und das ist sehr problematisch, ja.
Na, so wie der innere Kritiker uns selber kritisiert, fängt er dann an, auf einmal den Partner oder die Partnerin mit einzubeziehen, ne? Und immer macht der das und das und immer macht sie das und das und so weiter, ne?
Genau, ne? Da haben wir gleich eine Übung dazu. Und das Krasse ist ja auch, ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, wir neigen dazu, sehr kritisch mit uns zu sein und dann am ehesten mit den Menschen, die uns natürlich nahestehen. Ja? Also zu einer guten Freundin glaube ich noch nicht mehr, dass wir so manchmal so fiese Sachen sagen, aber manchmal muss der Partner die Partnerin doch krass herhalten, weil sie einfach auch uns so nah ist. Und das zeigt sich dann oft auch in Beziehungen.
Ja, das sagt man übrigens auch bei Kleinkindern, die ihre Wutanfälle bekommen und zwar am liebsten bei den Eltern, wo sie sich sicher fühlen. Wenn sie sicher gebunden sind, dann haben sie die meisten Wutanfälle. Da war ich früher immer so, na danke auch. Das ist ja schön für dich, dass du so sicher gebunden bist. Jetzt musst du wieder im Supermarkt auf dem Boden liegen. Sicher gebunden, yay. Ja, also bei dem, wo wir uns eben am sichersten und vielleicht auch am geliebtesten fühlen. Und dann ist aber noch ein ganz wichtiger Punkt, den finde ich ganz, ganz wichtig in Langzeitbeziehungen, dass man nämlich die eigenen Werte auch vernachlässigt, womöglich, wenn man unbewusst ist, ne?
Ja, und das ist ja auch ein Kernthema der Akzeptanz-Commitment-Therapie. Was sind unsere Werte? Also das sind unsere, nochmal als Definition, das sind unsere tiefsten Herzenswünsche, kann man sich so vorstellen. Das ist so, wie wir sein wollen, ja. Und Sie sagen hier auch noch, ein Wert ist wie Kleber, der die winzigste Handlung mit dem größten langfristigen Ziel verbindet, das wir so haben. Also unser Nordstern, wo wollen wir hin? Und oft ist das so, man vergisst sich dann in Langzeitpartnerschaften und dann sagen oft Patienten zu mir so, ich weiß gar nicht mehr, wer ich bin oder was mir wichtig ist. Dann kamen die Kinder und wer bin ich jetzt eigentlich? Was will ich denn noch?
Ja, ich würde so weit gehen, sogar zu sagen, dass meistens Frauen das haben. Also Männer auch, aber Frauen, glaube ich, neigen da häufiger dazu, dass man dann die perfekte Beziehung haben will, die perfekte Familie, immer die Wohnung sauber halten will. Genau, und dabei vergisst, wer man eigentlich ist und was man möchte und wo man hinstrebt und was eigentlich, genau wie du sagst, die tiefsten Herzenswünsche sind. Wie schön. Aber du hast eben schon gesagt, wir sprechen jetzt über Übungen und zwar über Diffusionsübungen. Das machen wir ja auch immer mal wieder gerne. Ihr wisst es, weil unser Verstand uns manchmal übel ins Knie schießen kann und das eben auch in Partnerschaften. Wenn der immer, ne, unser Geist immer sagt, jetzt hat aber sie wieder...
Genau, ne? Und da gehen wir jetzt auf dieses in ihrem Verstand sein als problematischer Prozess. Und eine Übung, die Sie hier vorschlagen, ist, sich diesen urteilenden Verstand mal genau anzugucken. Also wenn ich das Gefühl habe, mein Verstand, der vereinnahmt mich wieder und erzählt mir irgendwie so eine, das ist so ein schlechter Partnergeschichte, dass wir dann mal identifizieren, was sagt er denn genau? Also sowas wie, mein Verstand sagt mir, mein Partner sei ein Punkt, Punkt, Punkt oder mein Partner sei zu dies und das oder mein Partner würde Folgendes tun, Punkt, Punkt, Punkt. Ne? Und wir suchen uns da aus dieser Liste etwas Treffendes heraus, irgendein Urteil, was uns am meisten quält. Ja, wir können das auch vereinfachen, indem wir sagen, ja, mein Partner ist, weiß ich nicht, zu faul oder zu egoistisch oder so, weiß ich nicht, ja. Und dann sollen wir dieses Urteil uns wirklich mal 20 Sekunden lang vor Augen halten und uns überlegen, dass wir ganz, 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 ganz fest daran glauben. Wir glauben ganz fest daran, mein Partner ist oder meine Partnerin ist zu faul oder egoistisch. Und dann sollen wir das Gleiche wiederholen, und das ist jetzt deine Lieblingsübung, Diane, sich aber sagen, ich habe den Gedanken, dass mein Partner zu faul ist oder meine Partnerin zu faul ist. Oder ich merke, dass ich den Gedanken habe, dass er oder sie zu faul ist. Und da auch nochmal richtig reinspüren, ob es irgendwie anders ist, ja. Probiert's aus.
Interessant.
Ja.
Und dann hast du noch eine andere Übung mitgebracht,
genau.
Die Urteile bei sich tragen. Was mache ich da?
Ja, da nehmen wir uns ein Blatt Papier und dann schreiben wir auf der einen Seite die 4 bis 5 härtesten Urteile auf, ja, also die heftigsten Geschichten, die wir uns über unseren Partner so erzählen, ja. Und dann drehen wir das Blatt um und schreiben in großen, fetten Buchstaben, aha, die schlechte Partnergeschichte, da ist sie wieder. Und dann drehen wir das Blatt um, lesen noch einmal diese Liste unserer Geschichte, ja, mit all diesen harten Urteilen, drehen es wieder um und lesen diesen Satz, den wir geschrieben haben, ne? Da ist diese Partnergeschichte wieder. Und was sie da so erzählen, ich habe das selbst noch nicht probiert, das werde ich mal ausprobieren irgendwann, ja. Die meisten Menschen sagen dann, das hilft schon, sich davon zu distanzieren, wenn sie sehen, dass da diese Erinnerung ist. Und dann wird empfohlen, dass man diesen Zettel mal faltet und eine Woche lang mit sich trägt und am Tag 4 bis 5 Mal so drauf guckt. Erst auf diese eine Seite mit dieser Geschichte, mit diesem Narrativ, mein Partner ist so schlecht, und auf die andere Seite dann, aha, das ist wieder die Geschichte. Was ich wichtig finde dabei ist, es geht nicht darum, dass wir irgendwie verneinen, verschönigen wollen, wenn es Probleme gibt, es natürlich wirklich in der Partnerschaft. Und wenn jemand, jetzt fällt mir nur das Englische, abusive ist irgendwie so, ne? Also wie sagt man das? Missbräuchlich ist oder so.
Ja, sehr gut.
Dann wollen wir natürlich nicht, dass ihr da drauf schreibt, ja, naja, mein Verstand, der sagt mir, dass er missbräuchlich ist und in echt, aha, da ist wieder diese Geschichte. Natürlich, also ja. Bitte, ja, aber trotzdem müssen wir es sagen, ja. Es gibt reale Fälle,
absolut.
Da rennt bitte, ja, das ist dann nicht gesund, aber wir wissen es ja auch, es gibt diese Fälle, wo wir wirklich immer nur nach diesen Schwierigkeiten suchen, ne?
Absolut, ja. Aber interessant, weil ich, also muss ich jetzt ehrlich sagen, diese Übung finde ich jetzt fast ein bisschen abwegig, weil man dann immer wieder die schlechte Geschichte liest. So. Also weil ich habe dieses aus den Reflexionsfragen, die du vorhin vorgelesen hast, das mache ich oft unterbewusst, ohne es wirklich bewusst zu machen, sondern immer wieder dieses mich in die Anfangszeit zu versetzen, als wir uns kennengelernt haben. Mhm. Weil da ist man so neugierig und so offen und so achtsam und fragt sich immer, wie ist der wohl, wenn, keine Ahnung, wir in den Urlaub fahren? Oder wie ist der wohl, wenn wir eine Autopanne haben? Oder wie, ne, dieses Neugierige. Weil in Langzeitbeziehungen ist man oft so, ja, du bist immer so und so.
Ja.
Weil man meint, den anderen in- und auswendig zu kennen und immer genau zu wissen, was der andere jetzt sagt oder tut oder wie er so ist. Und ich mag eigentlich lieber immer wieder in dieses Mindset zu gehen von damals und immer wieder so mich zu fragen, so, was würdest du jetzt dazu sagen, wenn ich dich jetzt frage oder so? Also das für als Übung quasi, die ich mir gerade ausgedacht habe, nochmal im Zusammenhang mit diesen Fragen, die du eben vorgelesen hast.
Ich glaube auch da, es gibt wieder verschiedene Zugänge. Ich bin von der Tendenz her eher auch so, dass ich mich mit dem, was nährend, was angenehm und positiv ist, irgendwie so quasi meinen Geist irgendwie füllen möchte. Aber ich glaube hier, das könnte für diejenigen sein, die eh schon die ganze Zeit in der Krise stecken und die eh diese Gedanken eh den ganzen Tag denken. Also eh schon immer 10-mal am Tag, ach Gott, was will der, warum guckt der mich überhaupt an oder so. Ne? Also so ganz übel schon. Und da als Erinnerung so, hey, das ist diese Geschichte, die du auch erzählst. Also immer wieder darauf rumhackst. Ne?
Ja.
Also das denken die nämlich eh schon die ganze Zeit.
Ja, verstehe. Und dann ganz wichtig, wir hatten ja auch eingangs, oder du hattest ja eingangs auch gesagt, es geht auch um eine achtsame Partnerschaft mit uns selber. Da bin ich ja auch große Verfechterin von, weil wir oft Dinge in unserer Partnerschaft suchen, von unserem Partner, von unserer Partnerin, die wir uns selbst nicht geben, und dann sind wir sauer, dass die andere Person sie uns auch nicht gibt, und bums sind wir im Konflikt und sagen, ich verlange aber von dir, dass du mir Geborgenheit gibst oder dass du mir Abenteuer und Lebendigkeit gibst oder dass du mir Ruhe und Gelassenheit gibst oder, oder. ja, vielleicht Kreativität oder, ne, die Liste könnte man jetzt ewig so weiterführen, weil wir uns das selber nicht geben. Und deswegen sage ich immer, 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 die Quelle davon, von einer guten Partnerschaft, liegt ja in uns drin. Das heißt, wir können uns kennenlernen und wir haben ja eben über Werte gesprochen, die auch nochmal wieder ausgraben, wenn wir sie vielleicht verloren haben und gucken, wer bin ich und was sind meine Werte.
Ganz, ganz essentiell und wichtig, finde ich. Also wir können es eigentlich nicht erwarten, dass irgendjemand daherkommt und uns all unsere Bedürfnisse erfüllt. Erzählen wir ja auch oder sagen wir ja auch ganz oft, dass wir ja selbst lernen müssen, unsere Bedürfnisse zu erkennen, zu erfüllen. Und ja, also ich finde es so befreiend, wenn man es auch wirklich schafft, wenn man merkt, okay, hey, ich verstehe ja diesen Wunsch, ne, dass wenn man traurig ist, dass man denkt, oh Gott, ich wünschte, da wäre jemand da und der könnte einfach mal pusten und das wäre alles weg und der würde uns all das bringen, was du gerade aufgelistet hast, Kreativität, Freiheit, Spontanität und so weiter. Aber wenn wir ganz ehrlich sind und in uns gehen und sagen, okay, ich spüre das gerade, da fehlt mir etwas, was kann ich erstmal tun, was sind meine Werte, was ist mir wichtig, wo kann ich einen Schritt hin tun? Und das inspiriert meistens die Menschen auch, weil wenn wir mit der Pistole auf der Brust des anderen sind, so gib mir das jetzt sofort, ne, dann wird die Person das nicht machen können. Das ist schwierig.
Ja, und es überlastet auch den Partner und die Partnerin, wenn man denkt, okay, ich bin jetzt hier für alles verantwortlich. Deswegen ganz, ganz wichtig, pflegt euer eigenes Pflänzchen immer wieder. Du hast noch eine Übung, euer 10. Jahrestag mitgebracht.
Genau, das ist eine Übung, die sie im Buch vorschlagen, dass man sich so vorstellen, so okay, in 10 Jahren, in der Zukunft, da hat man all seine engsten Freunde und Familie versammelt und da feiert man den 10. Jahrestag der Beziehung und dann steht der Partner auf oder die Partnerin und hält dann eine Rede über das gemeinsame Leben und vor allen Dingen, welche Rolle du quasi in dieser Partnerschaft gespielt hast, wofür du stehst, also quasi im Sinn, also eigentlich, der soll über deine Werte erzählen, ne? Und der soll ganz genau sagen, was er sieht, was in dir wichtig ist. Und da soll man einfach so ein bisschen hinhorchen, ne? Glaube ich, dass meine Werte, so wie ich jetzt gerade lebe, von meinem Partner auch gesehen werden? Wo haben wir uns hinbewegt? Ne? Bin ich in Kontakt mit meinen tiefsten Herzenswünschen? Ne? Und das kann man sich vorstellen. In der eigentlichen Act-Übung ist es ja so, man soll sich den 80. Geburtstag vorstellen. Ne? Und dann erzählen die Gäste so, ha, ja, die Person, die steht für dies und das, war so hilfsbereit und so neugierig. Und das ist quasi eine Abwandlung für die Partnerschaft. Eine zentrale Frage, die ich schön finde, ist auch, verhältst du dich wirklich so wie der Partner oder die Partnerin, die du sein möchtest, wirklich auch? Weil manchmal, da merken wir ja auch, boah, wir verhalten uns wie die absolute Furie, ein absolutes Monster und wir wollen das eigentlich gar nicht. Das ist eigentlich nicht unser Wert, ne?
Ja, und dann können wir da wieder gegensteuern. Auch da immer wieder wollen wir, wenn wir solche Sachen sagen, also dann geht es hier nicht um Schuld oder dass man dann irgendwie schlecht ist oder eine schlechte Partnerin oder ein schlechter Partner, sondern es geht immer nur um Awareness, um Achtsamkeit, um Bewusstheit, um Hingucken, um dieses Bild nochmal zu bemühen, die Taschenlampe dorthin zu halten und zu gucken, oh, wo kann ich wachsen? Wo möchte ich wachsen? Weil das ganze Leben ist Wachsen. Wir Menschen haben das Bedürfnis nach Wachstum, innerem Wachstum, um irgendwo hinzukommen und so. Und wenn wir das verlieren, aus irgendwelchen Gründen, vielleicht aus Unachtsamkeit über die Jahre, dann ist es doch schön, da hinzugucken und soll jetzt gar nicht irgendwie schuldbeladen sein oder so. Du hast eine Studie mitgebracht mit einem ganz, ganz tollen Titel oder also es geht um Studien über achtsamkeitsbasierte Interventionen für Paare. Das finde ich ganz großartig, ne? Weil wenn wir über Achtsamkeit sprechen, dann ist es wirklich in der Beziehung, in Partnerschaften, das ist einfach so wichtig.
Ja, das war ein systematisches Review. Das bedeutet, also mit standardisierten Verfahren wurden dann viele Studien gesichtet, die zwischen 2004 und 2020 erschienen sind. Dieses systematische Review, da waren die Autoren Winter et al. 2021, haben sie es veröffentlicht in der Family Process. Und die haben dann letzten Endes 16 Studien analysiert. Das sind dann insgesamt 1466 Probanden gewesen. Und in diesen einzelnen 16 Studien, da wurden verschiedene Formen von achtsamkeitsbasierten Interventionen für Paare verwendet. Ne? Ich habe da so eine Abbildung, wo Wörter unterschiedlich klein und groß sind und das soll einfach nochmal zeigen, was die Inhalte des Trainings waren. Also zum Beispiel wurde in diesen Trainings viel achtsame Atmung trainiert oder der Bodyscan, Sitzmeditation, aber auch das Bewusstsein für Gedanken oder auch Yoga, Selbstmitgefühl und so.
Events-Kalender auch, also ja, einen Kalender zu haben.
Ja, dass man sich auch Dinge gemeinsam vornimmt irgendwie, ne? Das ist ja auch super wichtig, ja. Und die achtsamkeitsbasierten Verfahren, dazu gehörten MBSR, dieses achtsamkeitsbasierte, nee, Stressreduktion durch Achtsamkeit. Ich habe manchmal so die Übersetzung, das heißt ja auf Deutsch anders, MBSR. Dann gab es auch Programme, die ich noch nie gehört hatte, also MTPP, Mindful Transition to Parenthood.
Oh, das ist toll. Eine achtsame Transformation quasi in die Elternschaft.
Ja, genau, weil es ja super stressig ist, neue Rollen und so, ne? CMBI, Couples Mindfulness Space Intervention. Also da waren ein Haufen von Interventionen dabei, die ich noch nicht kannte. Da können wir nochmal neue Folgen dazu machen.
Unbedingt, also, ja, genau. Unbedingt. Das müssen wir machen. Das ist auf jeden Fall wieder Vorlage. Da stecken ganz viele Folgen achtsam noch drin in dieser kleinen Liste.
Genau, wie so ein Babuschka. Ne? Man öffnet das eine, dann findet man wieder was anderes. Ja.
Genau.
Und bei den Ergebnissen zeigte sich einmal die Ergebnisse auf Paarebene, dass achtsamkeitsbasierte Interventionen dabei helfen können, tatsächlich die Beziehungsqualität zu verbessern. Und auf individueller Ebene wurde festgestellt, dass es eine Reduktion von psychopathologischen Symptomen gab, also Depression zum Beispiel. Aber auch die Achtsamkeit konnte erhöht werden, Selbstmitgefühl, Wohlbefinden und auch die Lebensqualität. Und eine spannende Frage fand ich auch, müssen beide Partner denn teilnehmen? Weil das ist ja immer wieder, ich habe das immer wieder, dass Leute sagen, naja, ich bin jetzt hier, aber was mit dem anderen? Und es gab aber nur zwei Studien, die das wirklich auch untersucht haben, wo nur eine Person dabei war und trotzdem haben sie dann dem anderen Partner Fragebögen mitgegeben und haben dann so einen Spillover-Effekt dann beobachtet. Also, dass auch der andere Partner, der, obwohl er nicht teilgenommen hat, eine Verbesserung bezüglich der Beziehung beobachtet hat. Trotzdem sagen die Forschenden, der Effekt ist geringer und wünschenswert wäre schon, wenn beide daran teilnehmen.
Ja, ergibt Sinn irgendwie.
Ja. Aber trotzdem gut, ja.
Also trotzdem wenn gut, immerhin. Ja, auf jeden Fall. Also wenn einer sich, ne, man sagt doch, wenn ich das in mir, die Welt in mir ändere, dann ändere ich damit die ganze Welt. Und das ist wieder der Beweis dafür. Und dann hast du uns noch die Gottman-Konstante mitgebracht. Die haben wir schon mal erwähnt, ne? Das kommt mir sehr bekannt vor.
Aber ich kann sie nicht oft genug erwähnen, weil ich die so spannend finde. Das ist Dr. Gottman und sein Kollege Robert Levinson. Die haben schon in den 70er Studien, Langzeitstudien durchgeführt bei Paaren, weil sie wissen wollten, was ist denn der Unterschied zwischen glücklichen und unglücklichen Paaren. Und diese Paare sollten innerhalb von 15 Minuten einen Konflikt lösen und wurden dabei beobachtet. Und nach sorgfältiger Analyse dieser Videomitschnitte haben die Forschenden quasi Parameter herausgefunden, sodass sie mit ungefähr 90%iger Genauigkeit vorhersagen konnten, welche Paare zusammenbleiben und welche sich trennen würden, ne, nachdem sie diesen Konflikt dann beobachtet haben. Und der Unterschied war zwischen den Glücklichen oder den Paaren, die zusammenblieben und diejenigen, die sich dann schnell getrennt haben, dass die Art und Weise, wie sie sich gestritten haben, halt anders waren, nämlich in Form der negativen Interaktion. Es konnte gezeigt werden, dass es diese Konstante gibt oder dieses magische Verhältnis 5:1. Also stabile und glückliche Partner, die haben mehr positive Interaktion in dem Konflikt im Vergleich zu denjenigen, die sich dann früher getrennt haben. Weil was sie da sagen, ist diese negativen Interaktionen wie sich beleidigen, respektlos sein und so. Das hat so eine krasse negative Absorptionskraft. Ne? Das eine Negative zieht das ganze Positive weg, sodass man 5 Punkte noch braucht, wo man, also sei es, dass man einen kleinen Witz macht oder so, ne, auch während des Konflikts oder auch sagt, uiuiui, das ist jetzt ganz schön heftig, wir beide, aber wir schaffen das. Wir lieben uns, wir werden das schaffen. Ne? Das sind auch so Anker innerhalb eines Konflikts. Also achtet darauf, wenn ihr euch streitet, das Verhältnis muss bewahrt werden. Trotzdem irgendwie noch positiv, liebevoll bleiben. Hört sich zwar schwierig an, ist vielleicht auch schwer, aber wenn ihr achtsam genug seid, schafft ihr das.
Ja, ich glaube eben auch, wenn man seinen Fokus jetzt drauf macht und intentional sagt, ich sorge jetzt für positive Interaktionen in meiner Partnerschaft. So unromantisch das vielleicht klingt erstmal, gerade auch wenn man diese Sprache benutzt. Ich habe hier ein paar positive Interaktionen in meiner Partnerschaft initiiert, aber ihr wisst, was ich meine. Also wenn man wirklich sagt, ich achte drauf, dass wir uns morgens einen Kuss geben, bevor wir in verschiedene Richtungen gehen, irgendwie jeder seines Weges. Oder ich bringe dir einen Schokoriegel oder eine Blume oder was auch immer mit. Oder ich erzähle dir irgendwas Lustiges, was mir heute passiert ist, um auch die Verbundenheit aufrechtzuerhalten. Oder wir teilen irgendwas, was uns aufgefallen ist, worüber wir uns neulich unterhalten haben. Oder. Also wirklich intentional zu sagen, ich sorge aber dafür. Ich nehme deine Hand auf der Straße oder was auch immer. Das fällt ja nicht vom Himmel. Wir gestalten ja unsere Beziehungen. Ne? Wir sind oft so, naja, oh Gott, meine Beziehung ist schlecht. Ich kann nichts dafür. Naja, doch, mindestens 50%.
Ja, genau.
Oder mehr sogar. Und dazu fällt mir noch eine Anekdote ein, die ich auch immer gerne zitiere. Die ist irgendwie habe ich die mal in irgendeinem Buch gelesen. Ich weiß leider nicht mehr wo, aber es ist auch egal, weil es ist halt einfach so eine Anekdote. Die ist wahrscheinlich nicht wahr, ist aber egal. Und zwar geht ein Mann zu einem Therapeuten und sagt, ich möchte mich von meiner Frau scheiden lassen, die geht mir auf den Keks. Es ist wirklich schrecklich, ich kann diese Frau nicht ertragen. Ihre Stimme und die nervt und nörgelt und wirklich, ich muss die loswerden. Und dann sagt der Therapeut, machen Sie mal Folgendes. Sagen Sie ihr mal, dass sie voll schön ist und nett und zauberhaft und einfach ein guter Mensch, dass sie ein gutes Herz hat und wie strahlend sie aussieht und dass sie so dankbar sind, sie zu haben. Und dann verlassen sie sie, weil dann wird sie ganz schlimm leiden und Liebeskummer haben. Und der Mann sagt, das ist eine tolle Idee, das mache ich, das ist eine sehr gute Idee, auf Wiedersehen. Geht weg, kommt nie wieder. Irgendwann, 2 Jahre später, treffen die sich auf einer Party, der Therapeut und eben jener Patient. Und der Therapeut sagt, und haben sie ihre schreckliche Frau verlassen? Der Mann guckt ihn völlig entgeistert an und sagt, meine Frau ist wunderbar. Sie ist schön, sie ist zauberhaft, sie ist strahlend, sie ist witzig, sie hat ein gutes Herz und wir sind glücklich. Gehen Sie weg, ich weiß gar nicht, was Sie von mir wollen. Das ist die self-fulfilling prophecy. Also das meine ich mit positive Interaktion selber einfach gestalten. Ne? Wir sind oft so in diesem, na, es ist alles blöd, Beziehung blöd, Partnerin nervt und so weiter. Aber wir können das ja einfach ändern tatsächlich. Auch wenn es vielleicht am Anfang schwer ist, genauso wie Joggen am Anfang schwer ist. Und dann, wenn man Bock drauf hat und es jeden Tag macht, ist es nicht mehr ganz so schwer. Genauso ist es auch mit den positiven Interaktionen. Genau, positive Interaktionen, hast du auch noch ein paar Beispiele dafür?
Zum Beispiel, auch wenn wir uns streiten, also ich finde manchmal, da kann man ja auch sagen, hallo, denk mal an die Gottman-Konstante. Also man kann es ja auch so benennen beim Kind auch, ja. Aber auch in der Uneinigkeit können wir Übereinstimmungspunkte suchen, aktiv, intentional, wie du sagst. Also okay, diesen Punkt, den sehe ich jetzt wirklich nicht so, wie du das sagst. Aber das, was du eben gesagt hast, ja, hast recht. Also ne, da sind wir auf einem Nenner. Also nicht nur im Konflikt dieses Anti-Anti, ich habe recht, du hast recht, ne, dann entfernt man sich. Ja, eher und eigentlich wissen wir ja, das ist ja das Krasse, wir haben alle dieses Bindungsbedürfnis, ne? Wir wollen auf einem Bötchen schwimmen, ne? Aber durch die Art und Weise, wie wir es sagen, driften wir dann auseinander. Deshalb kann man auch im Konflikt schon dafür sorgen.
Es ist Zeit für eine Übung. Ja. Meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit wie immer und vielen Dank, dass ihr achtsam eure Partnerschaften oder Beziehungen zu euch selber, zu Familienmitgliedern, zu Partnern, Partnerinnen führt. Das macht die Welt auf jeden Fall besser, denn ja, es gibt diesen Effekt, dass die dann wiederum auch alle bessere Beziehungen führen wollen und so weiter und so weiter. Deswegen ja, freuen wir uns sehr, hoffen, dass die Folge euch irgendwie inspiriert hat, irgendwie geholfen hat, folgt uns gerne, teilt die Folge auch mit Menschen, die vielleicht gerade in einer schwierigen Partnerschaft, welcher Art auch immer, stecken. Und dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, lassen uns überraschen und gucken mal, was für eine Art von Übung jetzt auf uns zukommt zu diesem Thema. Aber es ist auf jeden Fall eine Übung, die ich alleine mache, oder?
Genau, alleine.
Also ich muss jetzt nicht meine Partnerin oder meinen Partner holen dafür. Ja, sehr schön. Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Maihong, ich danke dir. Es hat mir wieder sehr viel Freude gemacht.
Danke. Ich danke dir auch. Mir hat es auch viel Spaß gemacht.
Und dann sage ich Maihong und bitteschön.
Dies ist eine Übung über Werte in der Partnerschaft. Nimm nun eine bequeme Körperhaltung ein. Du kannst diese Übung im Liegen oder im Sitzen machen. Ich lade dich nun ein, in Kontakt mit deiner Atmung zu kommen. Nimm bewusst wahr, wie du ein- und ausatmest. Du kannst auch eine Hand auf deine Bauchdecke legen, um die Atmung noch bewusster wahrzunehmen. Lass nun vor deinem inneren Auge ein Bild entstehen. Du befindest dich in einem Raum, umgeben von deinen engsten Freunden und deiner Familie. Es ist ein besonderer Moment. Ihr feiert die letzten 10 Jahre deiner Beziehung. Du spürst die Wärme und Liebe der Menschen um dich herum. Schau dich um. Wer ist da? In diesem Augenblick erhebt sich dein Partner, deine Partnerin. Alle Augen sind auf ihn oder auf sie gerichtet. Und es ist der Moment gekommen, indem dein Partner, deine Partnerin über eure gemeinsame Beziehung spricht. Stell dir das Lächeln vor, das liebevolle Lächeln, das du siehst, und hör zu, was nun erzählt wird. Was würde dein Partner, deine Partnerin nun sagen? Welche Rolle nimmst du im Leben deines Partners, deiner Partnerin ein? Was wird er oder sie über dich erzählen? Welche Themen bewegen dich? Für was stehst du ein? Wofür brennt dein Herz? Lass diese Fragen nochmal auf dich wirken und hör genau zu, was erzählt wird. Welche Themen bewegen dich? Für was stehst du ein? Und wofür brennt dein Herz? Vielleicht erkennst du schon, welche Werte sich in diesen Worten widerspiegeln. Was würdest du am meisten darüber hören wollen, wer du in dieser Beziehung bist? Nimm dir einen Moment, um ganz klar und bewusst in dich hineinzuhorchen. Welche Werte würdest du gerne gemeinsam in dieser Beziehung kultivieren? Ihr beide zusammen. Welche Werte würdest du gerne gemeinsam in dieser Beziehung kultivieren? Wir kommen nun langsam zum Ende der Übung. Auch im Alltag kannst du dich immer wieder mit deinen Werten verbinden. Dein Handeln, deine Worte und deine Entscheidungen können alles aus diesen tiefen Überzeugungen entspringen. Du gestaltest die Partnerschaft, die du dir wünschst. Nimm noch einmal 3 bewusste Atemzüge und komm nun langsam wieder mit deiner Aufmerksamkeit zurück in den Raum und öffne langsam deine Augen. Ich wünsche dir viel Freude beim Üben.
Deutschlandfunk Nova. Achtsam. Jeden Donnerstag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt.